Wäre es okay, dass die Angst da ist?
Ja, und das ist der Schlüssel. Wir können auch handeln mit Angst. Wir können auch Dinge tun mit Angst und dieses permanent dagegen angehen und das Verteufeln macht es nur stärker.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr in diesem Moment an einem sicheren, an einem wohligen und an einem muckeligen Ort seid. Kaum ein Satz fällt in der Zeit, in der wir aktuell leben, so häufig wie: Ich weiß auch nicht, mir ist irgendwie einfach alles zu viel. Als seien die täglichen Herausforderungen des bloßen Menschseins nicht schon heftig genug, fliegen uns seit Jahren auch noch globale Katastrophen um die Ohren. Seit 2020 scheint die Welt komplett aus den Fugen geraten zu sein. Und immer wenn man denkt und hofft, oh, jetzt geht's aber mal wieder bergauf, wartet schon die nächste Krise um die Ecke. Viele Menschen versuchen deswegen immer verzweifelter, irgendwie wieder Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Vermeintlich muss man sagen, denn Fakt ist, wir können die Welt nicht kontrollieren, sondern maximal nur uns selbst. Unser Handeln, unser Denken vor allem, aber auch unser Fühlen. Wenn alles too much ist, dann empfiehlt es sich manchmal, das Gegenteil von dem zu tun, was uns unser autonomes Nervensystem befiehlt, und das ist Loslassen statt Kontrolle. Wie das gehen soll und wie das funktioniert, darüber hat Professor Dr. Eva Asselmann ein ganzes Buch geschrieben. Und ich hoffe sehr, dass sie uns in der kommenden Stunde ein bisschen helfen kann, durch Loslassen mehr in die Ruhe zu kommen als durch Kontrolle. Sie ist Diplompsychologin, es ist ihr drittes Buch, sie hat zudem über 50 wissenschaftliche Publikationen verfasst und sie ist eine der jüngsten Professorinnen Deutschlands an der HMU, das ist die Health and Medical University in Potsdam. Dort unterrichtet sie differenzielle und Persönlichkeitspsychologie. Ich sage herzlich willkommen, liebe Eva.
Hallo Kathi, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Vor allem freue ich mich so sehr, weil, und das wisst ihr natürlich alle nicht, Eva und ich haben jetzt gerade ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt, weil wir 35 Minuten versucht haben herauszufinden, welche technischen Probleme uns versuchen, die Aufnahme zu verhageln. Aber here we are. Und ich finde, Eva, es passt ja auch sehr gut zum Thema, wir haben beide ganz schön Nerven bewahrt, ne?
Ja, total. Man wächst mit seinen Aufgaben.
Man wächst mit seinen Aufgaben. Liebe Eva, ich freue mich sehr über und auf den Austausch mit dir. Ich habe gerade schon in der Anmoderation gesagt, wir haben so gefühlt den Eindruck, dass seit 2020, also seit dieser pandemischen Zeit, die Welt auf dem Kopf steht und aus den Fugen geraten ist. Aber stimmt das oder steuern wir nicht schon viel länger auf diesen Kollaps zu?
In Wahrheit geht das schon viel länger so, hat sich aber in den letzten Jahren verdichtet und da kam die Corona-Pandemie dazu, hat das so ein bisschen verstärkt. Ein wahnsinniger Treiber ist die technische Weiterentwicklung. Mhm. Und das startete aber schon vor etwa 250 Jahren mit der Industrialisierung. Denn da war erstmal so eine Zäsur, wo sich das Leben der Menschen klar von den natürlichen Rhythmen der Natur entfernt hat. Sprich, man lebte nicht mehr nach Licht und Dunkelheit, sondern orientierte sich an Maschinen, an Schichtplänen, Stechuhren und so weiter. Dann gab es ja immer weitere Entwicklungen, Auto, Fernsehen, Flugzeug, schließlich das Internet. Und das Internet hat unser Leben radikal verändert, vor allen Dingen beschleunigt, weil es uns viele Dinge erleichtert. Früher da verschickte man einen Brief, man wartete Tage, Wochen, bis man eine Rückantwort erhielt. Heutzutage mit einem Klick ist die E-Mail verschickt, genauso schnell trudelt die Antwort wieder rein. Sprich, die To-Dos, die Reize, auf die wir reagieren müssen, die haben sich vervielfacht enorm. Und durch KI hat diese Entwicklung natürlich nochmal rasant Fahrt aufgenommen. Das ist wie so eine exponentielle Entwicklung. Je weiter wir technologisch kommen, desto schneller entwickelt sich die Technik auch fort. Und gerade das zeigte sich massiv in den letzten Jahren. Mhm. Und während der Pandemie haben wir natürlich diese Tools auch verstärkt genutzt. Also da war es ja erstmals so, dass alle sich über Teams oder Zoom unterhalten haben, sodass notgedrungen diese Pandemie auch dazu führte, dass wir noch viel mehr diese ganzen digitalen Tools in unserem Alltag verwenden. Ja, und da entsteht schnell der Eindruck, die Pandemie war die Wurzel allen Übels, ist sie aber nicht.
Ist ja total interessant. Also diese Zeit, 250 Jahre, die habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Du hast gesagt, das ist so quasi, war das so der neuralgische Punkt, wo wir unseren Kontakt zur Natur oder unsere Verbundenheit zur Natur nach und nach mehr und mehr vernachlässigt haben?
Gut, technologische Weiterentwicklung gab es natürlich auch schon vorher, könnte man sagen. Buchdruck, all solche Dinge sind ja Fortschritte, die das Leben der Menschen auch verändert haben. Mhm. Aber gerade seit der Industrialisierung wurde es eben zunehmend technisch. Wer das sehr schön beschrieben hat, ist Hartmut Rosa, der gesagt hat, dass das vor allen Dingen unser Zeitgefühl, also dieses Feeling für Geschwindigkeit, enorm beeinflusst hat.
Mhm. Was war für dich der Auslöser, das Buch zu schreiben? Wie too much war die Zeit denn für dich?
Ich forsche seit vielen Jahren zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und dabei interessiert mich vor allen Dingen, wie können wir Menschen denn helfen, innerlich stärker und resilienter zu werden, umzugehen mit dem Too Much unserer Zeit. Für mich war ein Schlüsselerlebnis ein Forschungsaufenthalt letztes Jahr in der UCLA. Da habe ich zwei Einschnitte erlebt. Einmal die Präsidentschaftswahl, wo ja sehr viele Menschen Donald Trump gewählt haben. Auch weil sich viele abgehängt fühlen, das Gefühl haben, ich komme nicht mehr hinterher, ich merke, wie ich mehr und mehr an den Rand gerate, ich wünsche mir so eine harte Hand, jemand, der sagt, wo es lang geht. Das fand ich unheimlich interessant, psychologisch. Und dann habe ich auch die Waldbrände in L.A. erlebt. Ich war evakuiert, habe die Feuer mit bloßem Auge gesehen und auch da ist mir klar geworden, was das bedeutet, wenn die Welt unsicher ist, gerade die unmittelbare Umgebung, was das macht mit unserem Kontrollempfinden. Und ich habe während dieser Zeit unheimlich viel über die Psyche, über die Welt nachgedacht. Und mir ist dann nochmal so ganz klar geworden, wie wichtig heutzutage psychologische Kompetenzen sind. Also, dass wir Tools haben, wie wir diese mentale Belastung, die Reize, die Anforderungen der modernen Gesellschaft, dass wir das abfedern, dass wir gut umgehen können mit dem, was ist und auch mit dem, was noch kommen wird. Denn KI wird das Ganze wahrscheinlich nochmal rasant verändern. Und da war es mir ein ganz großes Anliegen, dieses Buch zu schreiben, die Entwicklungen zu ordnen und vor allen Dingen auch Wege aufzuzeigen, wie wir wieder handlungsfähig werden.
Handlungsfähig ist ein super wichtiges Wort im Zusammenhang mit deinem Buch, genauso wie Selbstwirksamkeit, für mich auch eines der wichtigsten Worte überhaupt der aktuellen Zeit, weil wir Menschen ja so häufig uns der eigenen Selbstwirksamkeit überhaupt nicht bewusst sind. Ganz im Gegenteil, ich kann doch beobachten, dass in immer mehr Menschen sich ein starkes Gefühl von Ohnmacht ausbreitet. Wie empfindest du das?
Ja, absolut. Wir wissen das auch aus der Psychologie. Wenn Menschen über einen längeren Zeitraum das Gefühl haben, das, was ich mache, das bringt doch eh nichts, dann tritt ein Zustand ein, den nennen wir erlernte Hilflosigkeit. Also wenn du 50 Bewerbungen schickst, du hörst nie wieder irgendwas zurück. Wenn du wie verrückt nach einem Kita-Platz für dein Kind suchst, wenn du das Gefühl hast, du kriegst keinen neuen Job oder keinen Termin beim Arzt, irgendwann hören wir dann auf, dann schicken wir nicht die 60. oder 70. Bewerbung, sondern wir machen einfach gar nichts mehr, wir resignieren. Das ist einmal individuell sehr schädlich, weil das natürlich Stress auslöst, das kann unserer Gesundheit schaden. Aber auch gesellschaftlich ist das ein Problem, denn wenn viele Menschen gleichzeitig resignieren, sich zurückziehen, dann leidet die Gesellschaft auch, weil Populisten laut werden und weil sich immer mehr Menschen sehen, nach Stabilität, Beständigkeit und zum Beispiel auch die Anfälligkeit für Fake News, für Verschwörungsmythen, für Hetzparolen steigt.
Mhm. Du schreibst, dass wir haben ja immer das Gefühl, wir haben noch nie so viel gearbeitet wie heute und diese Stressbelastung war noch nie so krass wie heute. Aber vor 150 Jahren, so ist es in deinem Buch zu lesen, haben wir zwischen 60 und 70 Stunden in der Woche gearbeitet. Also heute sind es im besten Fall 40, bei vielen Menschen sicherlich auch noch mehr als 40. Aber was war das für eine Zeit, als wir auf den Feldern waren oder irgendwo bei der Bahn gearbeitet haben?
ja, aus heutiger Sicht eine unglaublich harte Zeit. Körperlich so hart, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Also die Menschen, die mussten nicht nur körperlich hart schuften, es gab ja auch gar keinen Arbeitsschutz, die waren auch konfrontiert mit unmittelbaren kriegerischen Auseinandersetzungen. Die erlebten Hunger, Entbehrung, Seuchen. Medizinisch gab es kaum Versorgung. Und körperlich war das natürlich früher ungleich härter. Heute ist dafür aber die mentale Belastung höher. Also diese Reizflut, diese permanenten Erwartungen, dass wir den ganzen Tag vor so einem winzigen PC hocken und da digital mit anderen Menschen interagieren, ist eine ganz andere Form des Arbeitens, die sehr weit weg ist von dem, wo Menschen biologisch drauf ausgelegt sind. Deswegen ist es umso wichtiger, Mittel und Wege zu finden, wie wir das ausbalancieren können, damit wir da nicht sehr einseitig belastet sind und schließlich ausbrennen.
Wir ziehen uns so zurück in die Isolation auch gern dann, ne?
Das kann auch passieren. Es gibt immer mehr Menschen, die sich einsam fühlen, obwohl sie in der Großstadt leben. Das nennen wir auch Urban Loneliness. Also Menschen leben Wand an Wand. Eigentlich sind überall Menschen, aber man ist trotzdem alleine, weil wir alle digital mit anderen interagieren und gar nicht mehr analog miteinander in Kontakt kommen. Und das ist wie so ein Brandbeschleuniger, dass wir uns natürlich noch mehr allein und noch ausgelieferter fühlen.
Mhm. Wer sich allerdings, auch mal, ich möchte jetzt hier keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber wer sich mal mit der Strategie von Meta zum Beispiel beschäftigt hat oder auch YouTube oder dem ganzen Silicon Valley, das ist natürlich aber genau auch darauf angelegt, ne? Also die Herrschaften hätten ja gerne, dass wir 24/7 vorm Rechner sitzen, alles nur noch von zu Hause aus bestellen und uns darin auch wohl und muckelig und sicher fühlen. Aber es ist natürlich überhaupt nicht unsere Natur und das, was wir sind.
Mhm. Ja, Social Media bedient aber genau diese Mechanismen. Wir sind zum Beispiel so, dass wir extrem auf so ja, kurze, saliente Reize anspringen. Das war wichtig für unsere Vorfahren, die mussten erkennen, wenn es da im Gebüsch raschelte oder wenn da eine feuerrote Frucht war, die vielleicht giftig war. Und genau diese Symbole, also so sehr prägnante Reize, sind natürlich bei Social Media. Da haben wir sehr intensive, emotionale, direkt packende, fesselnde Reels. Wir klicken uns da durch und das hat ein unheimliches Abhängigkeitspotenzial. Das zieht unsere Aufmerksamkeit in den Bann. Da gibt es auch Studien zu. Wenn Menschen arbeiten und neben ihnen das Smartphone liegt, selbst wenn da nichts passiert, sinkt die Aufmerksamkeit, weil wir die ganze Zeit mit einem Auge auf dieses Gerät schielen und gucken, ob da irgendetwas passiert.
Ich habe nach deinem Buch habe ich versucht, sehr selbstkritisch mal einzuschätzen, wie oft ich am Tag auf mein Smartphone schaue, ohne dass irgendein Reiz gesetzt wird, also ohne dass ich eine Nachricht bekomme, sondern einfach nur random, weil ich es tue. Und ganz selbstkritisch würde ich sagen, mindestens 100 Mal.
Ja, das kommt gut hin. Das sagen auch Studien, also die Schätzungen gehen auseinander. Einige Studien sagen, es sind 80 Mal, andere 200 Mal. Menschen unterscheiden sich natürlich auch da drin. Was wir aber sicher wissen ist, dass Menschen das massiv unterschätzen. Das ist ja wie so ein Reflex, wir hinterfragen das gar nicht mehr. Wenn wir irgendwie auf dem Weg zur Bushaltestelle sind, wie bekloppt drücken wir auf diesem Gerät rum? Es ist ja schon fast wie so ein Erleichterungsding, so reflexhaft. Das ist einfach konditioniert in uns drin. Wir bemerken gar nicht mehr, wie viel Zeit wir da auch verplempern, die eigentlich unnötig ist. Und unsere Kompetenz, Ruhe, Stille auszuhalten, die geht natürlich auch verloren, weil wir uns permanent berieseln lassen.
Ich möchte einen Teil aus deinem Buch vorlesen, wenn ich darf, was mich total berührt hat. Du schreibst, was einst dem Überleben diente, wird zur Belastung, denn Redaktionen, also es geht um die Medien, gleichen Alarmzentralen. Sie stehen unter Druck, müssen Klicks erzeugen, Leser halten, Emotionen wecken, Aufmerksamkeit entscheidet und nichts zieht sie so zuverlässig an wie Angst. Darum füllen Eskalationen die Schlagzeilen. Nicht, weil sie die Wirklichkeit exakt abbilden, sondern weil sie sich verkaufen. Das Extreme verdrängt die Zwischentöne. Das Laute übertönt das Leise und das, was Hoffnung macht, rückt an den Rand. Ich finde, das darf man gleich mal zurückspulen und sich nochmal anhören, weil das ist es, ne?
Ja, das sind verschiedene Mechanismen, die da ineinander greifen. Es ist so, dass wir Menschen enorm auf Negatives anspringen. Auch das war evolutionär wichtig. Man musste natürlich früh erkennen, wo Gefahren, Probleme lauerten, um sie aus dem Weg zu räumen und das eigene Überleben zu sichern. Und so sind wir immer noch gestrickt. Bei Nachrichten ist das auch so. Negative Schlagzeilen verkaufen sich etwa 5-mal so gut wie positive, weil wir da reflexhaft drauf anspringen. Und das natürlich auch mehr erinnern. Und wenn wir jetzt permanent nur noch mit negativen News konfrontiert sind, gewinnen wir immer mehr den Eindruck, mit der Welt geht's den Bach hinunter. Die Zukunft ist schwarz und düster. Und unser Blick verfinstert sich so immer mehr. Und das ist natürlich fatal, weil es unsere Überzeugung der Handlungsfähigkeit untergräbt, also unser Zutrauen in uns selbst, in andere und in die Welt, geht dadurch immer mehr verloren.
Und, muss man ja auch dazu sagen, stimmt ja gar nicht. Denn wir haben noch nie sicherer und in mehr Wohlstand gelebt, als das aktuell im Jahr 2026 der Fall ist. Warum empfinden so viele Menschen das als das Gegenteil?
Weil es in den Medien ganz anders gespiegelt wird und wir verwechseln das, was wir häufig sehen, mit der Realität. Also wir gehen davon aus, dass das, was wir sehen, die realen Proportionen abbildet, was es natürlich nicht tut. Und diese Verzerrung, die ist uns vielleicht in der Theorie bewusst, aber es fühlt sich komplett anders an. Ich habe mich damit auch mit dem Weltfrieden so ein bisschen intensiver befasst für dieses Buch. Und das ist schon interessant. In den letzten paar Jahren ist die Sicherheit global wieder so ein bisschen abgesunken. Aber wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen, ist es schon so, dass wir heute oder vielleicht vor 5 Jahren so sicher leben wie noch nie zuvor. Und was auch interessant ist, ist, dass die größten bewaffneten Konflikte an Orten stattfinden, von denen man nie in den Medien liest. Was auch bizarr ist, weil wir hören ja immer von bestimmten Orten, Ukraine, Israel, Gaza-Konflikt und so, aber die großen Brandherde, die sind häufig ganz woanders. Was auch spannend ist, dass sich gerade Katastrophen sehr gut bebildern lassen, zum Beispiel bei einer Brandkatastrophe, bei einem Amoklauf, bei einem Krieg, das alles liefert Bilder unmittelbar, die sehr fesseln, aber so Dinge wie sinkende Kindersterblichkeit oder neue Erkenntnisse in der Krebsforschung, das sind sehr abstrakte Dinge, die man sehr schwer bebildern kann. Dementsprechend sind sie medial natürlich weniger interessant.
Deswegen folge ich auf Instagram, ist natürlich auch Dopamin, aber ich folge dem Good News Movement. Die verbreiten nur gute Nachrichten. Das ist total nett. Also auch wo irgendwelche Einzelmenschen ganz tolle Sachen machen und anderen helfen oder Organisationen an den Start bringen. Aber wie du sagst, es verkauft sich halt nicht gut. Und ich bin davon zum Beispiel jetzt als Podcasterin betroffen auf YouTube. Das auch hier geht an meine Community raus, weil wenn ich bei YouTube im Algorithmus wirklich irgendwie in Erscheinung treten will, also wenn der Algorithmus mir wohlgesonnen sein soll, dann müsste ich clickbaiten. Also ich müsste einfach, das ist ihr krassestes Interview oder jetzt in unserem Gespräch, die gefährlichsten Brandherde sind woanders. Also immer nur halt das rausarbeiten, wo unser Gehirn sagt, Gefahr, was ist das? Ich muss es anschauen, ich muss es sofort anschauen. Und ich habe für mich aber entschieden, ich will das nicht. Ich will da einfach nicht mitmachen, sondern ich will mich da nicht dem Algorithmus unterwerfen, sondern vertraue darauf, dass die Community vielleicht langsamer, aber doch auch alleine wächst. Aber so funktioniert es natürlich, ne? Clickbait. Und
ja.
Und dann bringt es ja noch eine zweite Gefahr mit sich, nämlich dass wir in den letzten Jahren uns angewöhnt haben, auch nur noch Schlagzeilen zu lesen und gar nicht mehr ganze Artikel.
Das ist auch so ein Ding. Auch das wissen wir, dass unsere Aufmerksamkeit immer weiter fragmentiert und sich Menschen immer schwerer am Stück auf eine Sache fokussieren können. Da sprechen wir auch vom Popcorn-Gehirn, sprich unsere Gedanken, die ploppen permanent auf, wie Maiskörner in einer heißen Pfanne, ohne dass sich daraus mal so eine kontinuierliche Gedankenlinie entfaltet. Und das ist in gewisser Weise natürlich schon adaptiv, denn heute ist ja unser Alltag auch sehr fragmentiert. Entsprechend muss ich mich ja auch flexibel immer wieder auf neue Impulse einstellen können. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich so eine gewisse Kontinuität, um vielleicht auch mal Ideen zu entfalten, Dinge mitzugestalten und da längerfristig wirksam zu sein als Menschen.
Mhm. Bereitet dir das Sorge als Mensch und als Psychologin?
Ich sehe da schon Herausforderungen, aber ich finde, es ist immer ganz wichtig, auch zuversichtlich zu bleiben und sich zu überlegen, was sind denn Herausforderungen, wie gehen wir die an, was sind aber auch Chancen. Denn es ist ja nicht alles schlecht. Durch die Digitalisierung etwa hat sich ja ganz vieles auch zum Positiven entwickelt. Ich glaube, niemand von uns möchte in einer Welt ohne Internet oder Smartphone leben. Wir brauchen aber zusätzlich Kompetenzen, um diese ganzen Nebeneffekte, die wir meiner Meinung nach über Jahrzehnte unterschätzt haben, um die aufzufangen. Genauso mit KI. Ich werde ganz häufig gefragt, ob ich glaube, dass die Menschheit jetzt daran zugrunde geht, an KI. Und klar, das ist eine immense Entwicklung und niemand weiß, was die Zukunft bringen wird, wenn das so weitergeht. Nichtsdestotrotz glaube ich, das hat auch alles Chancen und Möglichkeiten und die dürfen wir auch ergreifen. Die sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, neben all den Gefahren.
Dann lass uns doch mal den Blick auf die Ressourcen und auf die Zuversicht ein bisschen legen, weil im Grunde genommen das, was wir zwei jetzt hier besprechen, wir wissen das ja alles. Wir wissen ja, dass das Smartphone uns nicht gut tut und wir wissen, dass unser Gehirn dopaminsüchtig ist und wir wissen das alles und trotzdem ist es so, so schwer, da den Ausstieg zu finden. Ist es so schwer, aus der Sucht rauszukommen? Mangelt es am Bewusstsein? Woran liegt das?
Ja, wir Menschen sind natürlich Gewohnheitstiere und wenn wir das gewohnt sind, den ganzen Tag auf unserem Smartphone herumzutippen, dann ja, es ist schwer, diese Gewohnheit sich wieder abzutrainieren. Und dann ist es so, dass wir heutzutage natürlich auch sehr gestresst sind und je gestresster Menschen sind, desto schwerer fällt es ihnen, sich selbst zu regulieren, zu steuern und da ihr Verhalten ganz bewusst in eine bestimmte Richtung zu lenken. Deswegen ganz wichtig, immer wieder kleine Pausen machen im Alltag. Es müssen jetzt keine riesen Wellness-Wochenenden sein. Häufig reicht es schon, einige Male am Tag bewusst innezuhalten, sich zu fragen, wie geht's mir eigentlich? Man kann da mal langsam ein- und noch langsamer wieder ausatmen. Sich dann immer zu fragen, wie bin ich denn eigentlich gerade hier? Und sich dann so ganz kleine Ziele zu setzen. Also du musst ja nicht vornehmen, ab jetzt bin ich gar nicht mehr bei Social Media. Aber du kannst ja zum Beispiel mal vornehmen, abends ab 10, da lege ich mein Handy in die Ecke und versuche mal, wenn ich ins Bett gehe, eine Seite in meinem Buch zu lesen, anstatt weiter bei Instagram herumzudaddeln. Also so ganz kleine, realistische Schritte dürfen wir uns vornehmen. Das zeigt auch die Forschung. Je kleiner und realistischer wir starten mit unseren Vorsätzen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir die erfolgreich umsetzen.
Hast du Dopamine Nation gelesen von Anna Lemke zufällig?
Nee, das habe ich nicht gelesen.
Von gehört mal?
Ja.
Die Stanford-Professorin, die ja ein ganzes Buch über Dopamin geschrieben hat und damit auch in Amerika einen absoluten Bestseller, also war New York Bestseller-Liste auf Platz 1 und ich glaube in Deutschland noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und in deinen ganz eigenen Worten, weil unser Hirnstoffwechsel, unsere Biochemie spielt ja in dieser ganzen Problematik einfach eine enorme Rolle. Kannst du nochmal in deinen ganz persönlichen Worten erklären, was da eigentlich im Gehirn los ist?
Gerade bei Social Media ist es so, dass wir immer wieder so ganz kleine Dopaminkicks erleben. Mit jedem Like, jeder Nachricht, jedem interessanten Video, das wir da erhaschen. Das ist wie so ein Mini-Belohnungsimpuls. Wir schütten Dopamin aus und das gibt uns einen ganz kleinen Kick. Wir wollen dann immer mehr davon. Also der Kick, der flacht relativ schnell wieder ab. Wir verbringen dann immer mehr Zeit da drin und so addieren sich die Stunden auf und am Ende fühlen wir uns nicht erfüllt, sondern leer. Und dieser Suchtmechanismus, der dahinter steckt, der ist einfach wahnsinnig schwer zu durchbrechen, weil wir Menschen einfach darauf ausgelegt sind, dass wir immer nach Belohnung, dieser unmittelbaren Befriedigung streben. Und wenn wir natürlich im Alltag gestresst sind mit all diesen Reizen, Erwartungen, To-dos, Horrornachrichten, ja, da möchte man natürlich, dass es einem gut geht und nichts liegt da näher, als mal kurz zu checken bei Social Media und so ein bisschen Dopamin auszuschütten.
Ich beobachte da gerade, was ich weiß nicht, ob du da so drin bist in der Thematik, aber vielleicht jetzt mal ganz unfachlich einfach deine Meinung als Mensch. Ich beobachte gerade bei mir was ganz Interessantes. Ich muss dazu sagen, ich bin nur bei Instagram. Ich bin nicht bei TikTok, ich bin nicht bei Facebook und so, ich bin nur bei Instagram. Aber ich habe natürlich auch meine Dopaminduschen, vor allem so durch Tiervideos, Huskies und Waschbären und so. Das ist, macht mich sehr glücklich. Und ich stelle aber fest, und das finde ich einen ganz interessanten Trend, weil ich auch die Kommentare der anderen Menschen unter den Videos lese, durch diese Flut an KI-generierten Videos, die gerade bei Instagram sich vollzieht. Also, dass du im Grunde genommen ja gar nicht mehr differenzieren kannst, was ist denn hier eigentlich ein echtes Video und was ist hier KI generiert, verliere ich die Lust an den Videos, die mir früher Spaß gemacht haben, weil da geht für mich was verloren und die Konsequenz ist, dass ich immer weniger bei Instagram bin, weil mich diese KI-Videos so nerven. Und ich lese die Kommentare von den Menschen und ich scheine damit nicht alleine zu sein. Und da habe ich kurz mal so drüber reflektiert, ob die KI sich an der Stelle nicht irgendwie selbst abschafft. Wie empfindest du das?
Ja, ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht. Und ich frage mich, ob das auch so ein Gegenpol sein oder werden könnte zu dieser Selbstoptimierung. Weil wir Menschen ja sehr nach Perfektion streben, nach dem perfekten Körper. Aber wenn das jetzt alles auch durch KI-generierte Inhalte sehr leicht, sehr perfekt ist, also computergenerierte Körper oder auch perfekt geschliffene Texte, steigt ja total der Wert von makelhaften Inhalten, von Körpern, die eben authentisch und nicht perfekt sind. Und ich frage mich, ob das nicht auch eine Chance ist, dass das Menschliche, was natürlich nie frei von Fehlern ist, dass das wieder so ein bisschen in den Fokus rückt.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich die KI-generierten Sachen sehe, das ist wie, als würde ich so einen Manga-Comic sehen. Also da ist gar kein Leben mehr drin und gar keine Lebendigkeit und gar nichts Echtes. Und man wird auch so, man wird auch im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht. Mhm. Also es gibt einen Account zum Beispiel, das ist glaube ich eine Amerikanerin, die fragt nur in ihren Videos, is it AI or not? So, und dann macht sie immer so drei kleine Clips und dann sollen die Leute raten, ob es AI ist, also KI oder nicht. Ey, da sind so krasse Videos dabei, so von so ganz flauschigen Golden Red Reavers, die dann in den Schneeberg springen und es ist aber KI generiert. Und dann fällt in einem richtig was zusammen und das meine ich. Und dann ist bei mir der Effekt, wisst ihr was, blass mir mal einen Schuh auf, da habe ich keinen Bock drauf, verarschen kann ich mich alleine. Und ja, das wär doch vielleicht ganz schön, wenn das noch mehr Menschen so empfinden würden.
Ja, das hoffe ich auch. Gut, ich glaube, die Hauptgefahr ist, dass es natürlich auch Menschen gibt, die das nicht so gut differenzieren können, sodass natürlich auch Fake News und so immer mehr in den Fokus rücken. Also wir brauchen immer mehr diese Fähigkeit zu differenzieren, kritisch zu hinterfragen, kann das so sein, wie der mir das gerade erzählt oder wie das auf dem Video erscheint. Und diese Fähigkeit, die wird ja immer komplexer, die wir da brauchen und kann wahrscheinlich viele Menschen auch überfordern. Deswegen denke ich, sollte man das schon ganz früh fördern, auch in der Schule oder schon in der Kita, dass Menschen lernen, kritisch zu hinterdenken, dass Menschen lernen, Dinge kritisch zu hinterfragen, nicht für bare Münze zu nehmen, was sie da sehen.
Naja, wir müssen das ja auch. Also man ist immer so geneigt, finde ich, es nur an der Bildung aufzuhängen. Und da ist sicherlich auch, das ist sicherlich nicht falsch. Und dennoch hatten wir vor ein paar Wochen den Fall im ZDF, wo im Heute-Journal ein von etablierten Journalisten ein Beitrag läuft, in dem Fake News verbreitet werden, um es jetzt mal runterzubrechen. Es ist schon auch einfach echt eine schwierige Zeit, ne? Es ist einfach sehr komplex.
Ja, es ist halt zum ersten Mal in der Geschichte, dass eine Maschine etwas übernimmt, was eigentlich über Jahrtausende als genuin menschlich galt, nämlich die Fähigkeit zu denken. Und künstliche Intelligenz ist ja etwas, was den Kern unserer menschlichen Identität berührt. Weil es ja immer hieß, seit Jahrtausenden, diese Fähigkeit zum kritischen Denken ist etwas, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Es ist etwas Urmenschliches und dass das jetzt eine Maschine übernimmt, macht, glaube ich, ganz viel mit unserem Selbstverständnis.
Wobei, wenn ich mir meinen Husky so anschaue, dann weiß ich nicht, ob der nicht auch in der Lage ist, kritisch zu denken. Zumindest, wenn es um die Fütterung geht. Du schreibst an einer Stelle, das finde ich auch so einen schönen Satz, bewegte Zeit fühlt sich anders an als stille Zeit. Wie meinst du das?
Ja, wir brauchen immer das Gefühl, Einfluss nehmen zu können. Und sehr schön illustriert das eine Anekdote, die sich zugespielt hat am Flughafen Houston. Und zwar beschwerten sich da die Passagiere, dass die Wartezeit am Gepäckband zu lang sei. Also tat man alles, um die Wartezeit zu reduzieren. Man optimierte die Abläufe. Aber die Beschwerden, die blieben. Ergo schaute man nochmal genauer hin und sieh da stellte sich heraus, dass die Menschen am Geld rauskamen und dann direkt das Gepäckband da war. Sprich, sie mussten dann regungslos warten, 7 Minuten lang. Was tat man also? Man verlängerte den Gehweg vom Gate zum Gepäckband. Band, sodass die Leute nun 6 Minuten liefen, anstatt ewig regungslos da zu stehen. Mhm. Und siehe da, die Beschwerden, die verschwanden. Warum? Weil wir Menschen dieses Gefühl von Kontrolle brauchen, dass wir Dinge mitsteuern, mitlenken, mitbewegen können. Und wenn wir in Bewegung sind, wenn wir selbst steuern, gefühlt mitgestalten können, fühlt sich das viel besser an. Andernfalls fühlen wir uns sehr schnell hilflos, ohnmächtig, ausgeliefert.
Flippen wir deswegen so aus, wenn wir im Stau stehen?
Ja, das ist auch ein ganz wesentlicher Grund, weil ich bin da ja völlig ohnmächtig ausgeliefert und zum Stillstand verdammt. Ich kann mich innerlich noch so aufregen, es tut sich nichts und das ist für viele Menschen immens stressig.
Was können wir tun in solchen Momenten, um damit zu lernen? Wir wollen ja jetzt auch nicht, also auch da, ne, immer wieder die Erinnerung, auch in diesem Podcast, es geht ja darum, etwas Neues zu lernen und es nicht einfach über Nacht zu verändern, weil Repetition is key. Wir müssen die Dinge auch einfach wiederholen, damit sie uns in Fleisch und Blut übergehen. Mhm. Aber wie können wir das üben, zum Beispiel in so einer Situation, wenn wir im Stau stehen? Abgesehen davon, es nervt total, im Stau zu stehen, aber vielleicht kann man ja ein bisschen anders damit umgehen.
Ja, im Kern steht immer die radikale Akzeptanz, denn ich kann die Situation ja nicht verändern. Ich muss sie akzeptieren und ich kann versuchen, das dann zum Beispiel als ja erzwungene Erholungszeit zu nutzen. Ich kann tief ein- und wieder ausatmen, um mich so ein bisschen runterzubringen und versuchen, mir zu sagen, ich kann es zwar gerade nicht ändern, aber ich versuche, das Allerbeste daraus zu machen.
Radikale Akzeptanz. Wie ist das wunderbare Bibelzitat? Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Und ist auch irgendwie, also man wusste es scheinbar schon vor 2000 Jahren, wie es geht.
Ja, das sagt auch die moderne Psychologie. Häufig versuchen wir ja negative Gefühle so wegzudrücken oder auch Situationen. Wir regen uns ewig darüber auf, wir gehen innerlich dagegen an und genau das macht das Stressempfinden, die Gefühle noch stärker. Das ist wie so ein Wasserball, den du versuchst mit aller Kraft unter die Wasseroberfläche zu drücken. Es gelingt aber nicht. Du wirst da ganz, ganz viel Energie rein investieren, ohne dass du zum Ziel kommst. Und wenn wir Dinge akzeptieren, zum Beispiel akzeptieren, dass wir heute einen miesen Tag haben, schlecht drauf sind und sagen, okay, das darf so sein, ich nehme das jetzt einfach mal an, dann ist dieser Widerstand viel geringer und häufig geht das Gefühl davon schon weg oder wird zumindest deutlich schwächer.
Ach, dafür danke ich dir sehr. Auch für das Bild mit dem Ball. Das ist total schön, diesen Ball unter Wasser zu drücken, weil alles, was wir bekämpfen, wird stärker. Und alles, dem wir uns widersetzen, findet seinen Weg. Also wir können diesen Kampf, den können wir einfach nicht gewinnen. Und ich frage euch, ich arbeite ja auch mit Menschen und wenn dann es zum Beispiel um das Thema Angst geht und die haben Angst vor irgendwas, also oft ist es ja Existenzangst oder Job verlieren oder ich lebe dann unter einer Brücke. Und natürlich kann man eine Emotion wie der Angst nicht mit einer rationalen Lösung begegnen. Also natürlich wissen die auch, dass das irgendwie irrational ist und dass sie wahrscheinlich nicht unter der Brücke leben werden, aber trotzdem ist ja die Angst da. Und eine Frage, die häufig dann viel verändert, ist, wäre es okay, dass die Angst da ist?
Ja, und das ist der Schlüssel. Wir können auch handeln mit Angst. Wir können auch Dinge tun mit Angst. Und dieses permanent dagegen angehen und das Verteufeln macht es nur stärker. Anderes Beispiel ist auch dieses Positivity-Movement. Wenn ich versuche, immer gut drauf zu sehen und die Dinge positiv zu sehen, das kann immensen Druck erzeugen und dazu führen, dass ich mich verteufle, wenn ich schlecht drauf bin und dadurch werde ich garantiert nicht besser drauf sein, sondern mich noch schlechter fühlen und komme dann wie in so einen Teufelskreislauf. Deutlich hilfreicher ist es in solchen Situationen, sich selbst Mitgefühl entgegenzubringen. Dass ich mir also sage, Mensch, ich hatte heute einen schlechten Tag und ich bin mies drauf, aber das darf jetzt gerade so sein und ich schaue mal, was kann ich mir denn Kleines Gutes tun, dass es mir wieder ein bisschen besser geht. Also sich selbst etwas liebevoller behandeln, wie man das auch machen würde mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin. Denn so ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass es uns dann auch wieder besser geht.
Ja, Positivity Movement, das ist auch wirklich meine absolute Red Flag Nummer 1. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, ohne jetzt den Namen zu sagen, wo eine sehr bekannte Person auf der Bühne davon erzählte, dass sie, wenn sie morgens aufsteht und dann merkt sie, ja, sie ist irgendwie schlecht drauf oder sie hat Angst oder sie ist traurig oder was auch immer und dann tanzt sie und danach geht es ihr dann besser und dann denke ich so, okay, also tanzen hilft mir auch oft, aber wäre es nicht auch in Ordnung, einfach mal einen Tag lang schlecht drauf zu sein?
Ja.
Anstatt also, das wegzutanzen.
Ja, beides. Das Tanzen kann natürlich eine Nebel sein, gerade durch Bewegung.
Ja.
Durch positive Musik kommen wir ja auch wieder in die positive Schiene und es hilft ja auch, sich zu überlegen, was kann ich denn tun, damit ich aus meinem Loch herauskomme. Ich muss es ja jetzt nicht zelebrieren, ausdehnen, aber beides kann ja gleichzeitig da sein. Also ich kann ja das Gefühl erstmal akzeptieren und sagen, das darf so sein, ich verurteile mich nicht dafür und gleichzeitig überlegen, was tue ich mir denn jetzt Gutes, damit es mir besser geht.
Sprechen wir mal über Burnout und die Kombination Stress. Also auch da ist in deinem Buch zu lesen, die WHO, die ja, glaube ich, davon ausgeht, dass wir bis zum Jahr 2028 haben die Depressionen, die üblichen Volkskrankheiten abgelöst. Und Stress ist auch, wird eingeordnet als das höchste gesundheitliche Risiko für uns Menschen. Und beim Burnout habe ich nach wie vor so ein bisschen das Gefühl, dass immer noch viele Menschen denken, das betrifft nur die anderen, das kann mir nicht passieren. Trotzdem, hat sich da was im Bewusstsein verändert in deiner Wahrnehmung in den letzten Jahren? Also verstehen immer mehr Menschen, dass es tatsächlich jeden erwischen kann, auch eine ganz in Anführungsstrichen normale Depression, mittelschwer oder sogar schwer?
Ja, ich würde sagen, da hat sich immens viel getan in den letzten Jahren. Mental Health ist ja so aus dieser Soft-Skill-Ecke, was man gerne mal belächelt hat, rausgekommen und zu einem Riesenthema geworden gesellschaftlich. Nichtsdestotrotz liegt immer noch ein langer Weg vor uns, noch ganz viel, was wir tun können. Und viele so gesellschaftliche Normen und Ideale widersprechen dem ja auch oft. Also wir leben ja in einer immensen Leistungsgesellschaft und gerade der Burnout, der illustriert das sehr gut. Denn in Fachkreisen diskutiert man viel, ist das jetzt eigentlich eine eigenständige Diagnose oder ist das vielleicht auch nur eine Subform der Depression? Aber der Burnout, der ist ja viel salonfähiger, weil das so ausdrückt, ich habe alles gegeben, ich habe mich aufgeopfert bis aufs Letzte für die Gesellschaft, für die anderen, um Leistung zu bringen. Das passt total gut in dieses Narrativ der Leistungsgesellschaft, wohingegen eine Depression, das ist gerne mal so ein bisschen, ach, der lässt sich gehen und sollte sich doch ein bisschen mehr zusammenreißen. Also da sieht man sehr viel, wie so normative Ideale von Leistung und funktionieren müssen, wie die häufig so clashen und uns auch ein bisschen darin behindern, zu schauen, was tut mir denn gut.
Wenn du als Diplompsychologin und als Professorin an der Privatuniversität, an der du bist, wenn du dann nochmal, ich will hier nicht Politiker bashen, aber über Herrn Merz, muss ich sagen, habe ich mich sehr geärgert vor ein paar Monaten und der hat ja auch ordentlich Gegenwind erfahren, als es darum ging, es kann ja nicht sein, dass wir alle 2 Wochen krankgeschrieben sind und wenn wir die Wirtschaft retten wollen, dann müssen wir alle noch mehr arbeiten. Steckt er da so ein bisschen in den 80ern? Also ist das so, was macht das mit dir denn als Psychologin, wenn du dich mit so viel mentaler Gesundheit beschäftigst? Weil mich macht das schon wütend.
Ja, ich finde, da sind verschiedene Dinge drin. Solche Aussagen, die sind natürlich problematisch, weil sie vor allen Dingen sehr pauschal sind und damit Menschen Unrecht tun, die einfach ganz viel tun, immens viel leisten, aber dann vielleicht auch in eine Situation kommen, die sie selbst gar nicht so verschuldet haben und so weiter. Also und gleichzeitig finde ich, dass wir manchmal auch eine etwas komische Haltung zu Arbeit haben, dass Arbeit als etwas sehr Negatives betrachtet wird generell. Es ist irgendwie so eine Last und man möchte versuchen, dass man ganz viel Freizeit und Work-Life-Balance hat. Arbeit kann ja auch etwas sehr Schönes und sehr Sinnstiftendes sein und da würde ich mir manchmal so ein gesellschaftliches Umdenken wünschen, dass wir da auch mehr so diesen sinnstiftenden Selbstverwirklichungs- und Erfüllungsaspekt wieder betrachten, weil Arbeit kann ja sehr viel mehr sein als einfach nur die Last. Also es kommt natürlich auch sehr auf den Job an. Es gibt auch Jobs, die sind einfach sehr, sehr fordernd und wenig sinnstiftend, gerade wo Menschen wenig Handlungsräume haben, das wissen wir auch. Also eine Führungskraft, die ganz viel mitgestalten und lenken kann, hat Handlungsspielraum, das ist ein immenser Puffer gegen Stress. Aber jemand, der prekär beschäftigt ist, der kaum Geld dafür bekommt, der darauf aber angewiesen ist, weil er am Hungertuch nagt, der hat kaum Handlungsspielräume und gerade das ist wahnsinnig stressig für Menschen. Mhm. Und das dürfen wir nicht vergessen, gerade wenn es uns sehr, sehr gut geht.
Aber hat das nicht auch ein bisschen mit der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu tun? Weil, also ich werde jetzt dieses Jahr 53 im November und war lange in Festanstellung und für mich geht mein Arbeitsleben erst jetzt richtig los, ehrlich gesagt, weil ich eben in diesem sinnstiftenden Arbeiten bin, weil ich die Stabilität habe und auch mittlerweile das Vertrauen, dass schon alles gut werden wird, dass ich halt fleißig bin, aber dass ich nicht mehr alles kontrollieren muss. Mhm. So, also auch ein bisschen dem Leben zu vertrauen und auch meinen eigenen Fähigkeiten vertrauen, dass ich schon hier irgendwie durchkomme und dass ich Lösungen finde, weil ich habe ja die letzten 50 Jahre auch ganz gute Lösungen gefunden. Und ich beobachte aber auch bei Menschen, die jetzt, sage ich mal, in so einer klassischen Festanstellung sind, also vielleicht in IT oder in technischen Berufen, die arbeiten richtig auf die Rente hin.
Ja.
Und da, also da ist so ein Riesenunterschied. Ja. Und ich denke so, ich glaube, ich gehe nie in Rente. Ich glaube, ich mache das hier noch. Ich hoffe, ich kann das noch machen, bis ich 80 bin. Also sprich, da sind wir ja eigentlich auch eingeladen als Menschen, uns zu entfalten und herauszufinden, was uns denn noch Freude macht. Weil es sind ja noch 30 Jahre, also ja, im besten Fall. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist genau der Punkt. Und der ist aber verdammt schwer in unserer Welt, weil wir ganz viele so gesellschaftliche Normen und Ideale haben, die sehr stark sind durch Social Media. Wir bekommen ja permanent in den Medien vorgelebt, wie ein perfektes Leben auszusehen hat. Perfekte Körper, perfekte Karrieren, Menschen, die Dinge leisten, die in perfekten Wohnungen leben und so weiter. Und je mehr wir das sehen, desto schwerer fällt es uns häufig, uns zu überlegen, was ist mir denn wirklich wichtig? Wir übernehmen dann diese externen Normen, ohne zu hinterfragen, ist das denn mein Weg, würde mich das wirklich glücklich machen und erfüllen. Und das betrifft vor allen Dingen junge Menschen, weil gerade als junge Menschen, man kennt sich selbst noch nicht so gut, man hat noch weniger Erfahrung, man möchte natürlich dazugehören, man möchte sich auch beweisen, man möchte ein Leben aufbauen, was irgendwie funktioniert und ist dann sehr bestrebt, diesen Idealen, die man den ganzen Tag vorgelebt bekommt, denen auch zu entsprechen. Und da kann es sein, dass man sich sehr stark von dem entfernt, auch was einen sonst erfüllen würde. Und häufig ist es so, dass Menschen im Laufe ihres Lebens durch Erfahrung, aber auch durch zunehmende Selbsterkenntnis mehr so ein Feeling dafür bekommen, wer bin ich denn und wer bin ich vor allen Dingen auch nicht. Und sich dann mehr auf das fokussieren, was sie selbst erfüllt und dann auch diese Erfüllung finden können, zum Beispiel im Job.
Was ja auch wieder in vielen Druck auslöst. Also in der psychospirituellen Szene sprechen alle über den berühmten Purpose. Du musst einen Purpose finden, Purpose, Purpose. 95% der Menschen, inklusive mir, ich wusste auch lange nicht, was es über. Also es hat mich so krass unter Druck gesetzt, weil ich dachte, was soll denn das sein, dieser Purpose? Und glaubst du, dass wir trotzdem auch für sowas mal in die Kindheit zurückreisen dürfen und herausfinden, was hat uns denn wirklich Freude gemacht oder wovon haben wir geträumt oder was hat unser Herz erfüllt, bei was haben wir besonders viel Freude empfunden? Also wie kann man sich da selber ein bisschen besser kennenlernen und sich auf die Schliche kommen?
Ja, gerade das ist ein immens guter Ansatz, denn vielen geht es im Alltag so, dass die lange kein Gefühl mehr hatten von Erfüllung oder Purpose. Die funktionieren über einen langen Zeitraum. Da war nichts mehr, was ihnen wirklich Freude bereitet hat. Und wenn man die dann fragt, ja, was macht dir denn eigentlich wirklich Freude in deinem Alltag? Dann sagen die, ja, eigentlich gar nichts, kann ich dir nicht beantworten. Und gerade dann hilft es mal zurückzugehen. Als ich noch Kind war oder Jugendliche, gab es Phasen in meinem Leben, wo ich etwas wirklich gerne gemacht habe, wo ich so richtig drin aufgegangen bin, wo ich auch Zeit und Welt vergessen habe. Und sagt das vielleicht etwas über meine Interessen, meine Kompetenzen aus? Gibt es die Möglichkeit, dass ich mir mehr von diesen Dingen in meinen Alltag hole?
Total schön. Wie empfindest du denn die Studenten bei euch? Ist es eine Privatuniversität? Wie muss ich mir das vorstellen? Die sind in Potsdam? Wer studiert da oder wer ist da?
Ja, es gibt ja immer dieses Klischee der Rich Kids, die, ich weiß auch nicht, alles von ihren Eltern bekommen und sich dann da ausbreiten. Wir haben ganz normale Studierende durch ein ganz breites gesellschaftliches Spektrum. Auch viele, die sich das selbst finanzieren, dieses Studium, und da auch sehr drin sind. Viele wollen auch sehr das studieren, weil sie auch Geld bei uns dafür bezahlen und sich ganz bewusst dafür entschieden haben, ich möchte dieses Studium machen und das dann auch mit einer unheimlichen Hingabe durchziehen.
Es ist wie die Uni Wittenherdecke dann vom Prinzip her, oder?
Genau, so ähnlich. Es gibt ja mittlerweile immer mehr so Privatunis.
Die ja einen total guten Ruf haben, ne? Also.
Genau.
Ja, ja. Und das heißt, wie heißt dann der Studiengang? Differenzielle und Persönlichkeitsentwicklung. Was ist denn differenzielle Psychologie?
Also der Studiengang ist Psychologie und differenzielle und Persönlichkeitspsychologie beziehen sich beide auf die Persönlichkeit von Menschen. Also Persönlichkeit meint, wie sich Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Verhalten voneinander unterscheiden. Und bei der differenziellen Psychologie, da schauen wir vor allen Dingen auf die Unterschiede. Zum Beispiel, inwiefern unterscheiden sich Menschen darin, wie extravertiert aus sich herausgehend sie sind. Und bei der Persönlichkeitspsychologie betrachten wir eher eine einzelne Person in der Vielfalt all ihrer Persönlichkeitsfacetten. Wie ist denn diese Person als Gesamtpersönlichkeit? In der Praxis sind das aber sehr fließende Grenzen. Ich sage auch häufig nur, ich bin Professorin für Persönlichkeitspsychologie, weil ich selten jemanden getroffen habe, der mit diesem sperrigen Begriff differenzielle Psychologie irgendetwas anfangen konnte.
Und wie nimmst du die Studentinnen und Studenten wahr? Bringen die schon viel mit an Wissen und an Neugier? Das ist ja komplett anders wahrscheinlich als in den 80ern noch.
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich welche, die sich vorher noch nicht so damit befasst haben, aber auch viele, die schon immer daraufhin gefiebert haben, Psychologie zu studieren, das vielleicht auch schon als Fach in der Schule hatten und sich da auch viel belesen haben. Es gibt ja sehr viele auch Zeitschriften, so wie Psychologie heute, Gehirn und Geist, Spektrum der Wissenschaften, wo man sich ja auch am Kiosk so sehr schön so Hefte holen kann, um schon mal reinzuschnuppern in dieses Fach. Und das machen natürlich Menschen, die da studieren, möchten häufiger. Ich habe das früher auch gemacht. Ich habe als Schülerin total diese Magazine verschlungen und fand das immer ganz, ganz spannend und war dann natürlich umso mehr on fire, als es darum ging, das wissenschaftlich so ein bisschen systematischer zu beleuchten.
Würdest du sagen, es gibt etwas Interessanteres als die Psyche eines Menschen?
Für mich nicht. Das muss natürlich jeder Mensch hat ja unterschiedliche Interessen, aber ich finde das unheimlich spannend. Ich habe mir schon als kleines Kind Gedanken darüber gemacht, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Ich hatte zum Beispiel, es gab ein Kind bei uns in der Kindergartengruppe, die hat immer andere gehauen und war halt so ein bisschen auffällig, sage ich mal. Und das hat mich schon damals nicht losgelassen, warum die das jetzt eigentlich macht. Oder auch in der Schule, ich mochte immer gern Mathe, ich war ganz schlecht in Sport, wirklich furchtbar. Ich wurde dann immer so zwangszugeteilt in der als Letzte, wenn man so die Mannschaftsgruppen gewählt hat.
Ich auch,
und
schrecklich.
Ich habe mich da immer gefragt, wie fühlt sich das an, wenn man so leichtfüßig über den Bock springt und da so total dynamisch ist versus jemand, der eher so, ich mochte halt Mathe und fand das auch immer, schon immer spannend, warum Menschen unterschiedliche Interessen haben und wie sich das anfühlt, wenn jemand was mit einem geringen oder hohen Interesse tut. Also das finde ich total faszinierend, diese Unterschiede.
So witzig, da haben wir tatsächlich eine Parallele im Leben, gerade was das Thema Sport in der Schule angeht. Weil ich bin sehr groß, ich war immer schon eher ich habe breite Schultern, ich bin einfach ein großer Mensch so. Und ich habe in der Grundschule immer total gestaunt und habe mir genau dieselbe Frage gestellt: Wie ist das wohl? Damals gab es noch Bundesjugendspiele, was wirklich eine so schlimme Veranstaltung war für Kinder. Für mich extrem beschämend. Und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, wie ist das, wenn man so einen sehnigen, ganz leichten Körper hat und einfach 4,80 Meter weit springen kann, während ich wie ein Sack bei 2,30 Meter so einfach so runtergeplumpst bin und mich natürlich schrecklich gefühlt habe, mir aber gleichzeitig die Frage gestellt habe, wie ist es wohl auf der anderen Seite des Spektrums?
Ja, das finde ich halt faszinierend. Also ich habe auch einen sehr diversen Freundeskreis. Mhm. Ich finde es einfach total spannend, Menschen zu erleben, natürlich gerade die anders als ich sind, und mir dann auch zu überlegen, wie erleben die denn die Welt? Und das ist sowas, was mich mein Leben lang nicht losgelassen hat und wahrscheinlich auch so schnell nicht loslassen wird.
Liebe Eva, was kann jeder von den Menschen, die uns jetzt in der letzten knappen Stunde zugehört haben, was kann jeder von uns heute sofort in kleinen Schritten in seinem Leben verändern, um mehr in ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und in ein Gefühl von Sicherheit zu kommen?
Also es ist sehr hilfreich, sich auf die eigenen Stärken zu fokussieren, sich mal zu überlegen, nicht, was sind meine Makel und Fehler, das können wir besonders gut, sondern was sind meine Core Competencies, worin bin ich gut, was macht mir Freude, was sind meine Stärken, was habe ich in meinem Leben eigentlich schon gemeistert. Da kann man auch mal die Freundin fragen oder den Partner oder die Familie, weil die das häufig viel objektiver betrachten als wir selbst mit unserem verzerrten, selbstkritischen Blick. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich diese Stärken mehr verwirklichen im Alltag? Wie kann ich die auch jetzt hier wieder einsetzen, wenn Schwierigkeiten auftreten? Wichtig ist auch, kleine Schritte zu gehen, sich nicht zu übernehmen. Also bei der Steuererklärung sich nicht vorzunehmen, heute Vormittag mache ich das alles, sondern erstmal ich hole die Ordner raus, ich sortiere die Akten vor und dann peu à peu kann man sich vorarbeiten. Durch solche Mikrohandlungen lernt unser Gehirn, ich bin handlungsfähig. Und wenn wir eine Kleinigkeit geschafft haben, motiviert uns das, den nächsten Schritt zu gehen und den übernächsten und so weiter. Und ich finde es immer wichtig, wir sind ja im Alltag sehr verstrickt mit den ganzen To-Dos, Erwartungen und haben das Gefühl, das ist jetzt alles gleichermaßen wichtig. Ich kann dem gar nicht mehr gerecht werden. Und da empfiehlt sich sehr ein Perspektivwechsel, sich mal zu überlegen, was ist denn in 5 Jahren, in 10 Jahren davon noch wichtig? Oder auch wenn ich am Ende meines Lebens stehe und zurückblicke, wie sollte das denn verlaufen sein? Welche Dinge möchte ich dann erlebt und getan haben, damit ich am Ende sagen kann, das war ein schönes, ein erfülltes Leben, so wie ich mir das gewünscht hätte.
Einer meiner absoluten Lieblingsfragen, will that matter in a year? Oder will that Absolut, matter in ja. 5 years? Und häufig ist dann so, nö. Ja. Aber diese Dringlichkeit, die unser Gehirn uns immer wieder suggeriert, das muss alles jetzt sofort und auf der Stelle sein. Vielleicht hast du noch eine Empfehlung, weil das ist eine Frage, die weiß ich, treibt auch viele Menschen um, weil du gerade gesagt hast, sich auf die eigenen Talente, auf die eigenen Ressourcen und Stärken zu besinnen. Und dann gibt es leider tatsächlich nicht wenige Menschen, die sagen, da fällt mir nichts ein, gar nichts, ich kann gar nichts. Wie begegnen wir den Stimmen in unserem Kopf, die das behaupten? Also die sagen ja gar nichts, du kannst gar nichts, bist zu nichts gut.
Das ist ja häufig eine sehr, ja, ist ja meistens eine Sache der Erwartungshaltung. Und ich kann mir mal so eine Lebenslinie zeichnen und mir mal überlegen, was gibt es denn für Stationen, die ich schon geschafft habe. Dann irgendwie, wie bin ich ja da hingekommen, wo ich jetzt gerade stehe? Und was wirklich auch sehr hilft, ist, mit jemandem zu sprechen, der mir wohlgesonnen ist, weil der das ganz anders wahrnimmt als ich selbst.
Total schön. Also das mit der Lebenslinie ganz toll. Was man alles nämlich schon geschafft hat, das sehen wir ja gar nicht, ne?
Ja, wir blenden das aus. Wie bei der Weltlage, wo wir sehr auf das Negative fokussiert sind, tendenziell noch stärker machen wir das mit uns selbst. Wir sind häufig unsere stärksten Kritiker. Deswegen hilft dieser wohlwollende Blick. Was würde ich denn einem guten Freund, einer guten Freundin raten? Wie würde ich der zureden, wenn das ich wäre.
Ja, begegne dir selbst wie deiner besten Freundin. Wenn wir das lernen könnten, das wäre doch ganz hübsch.
Absolut, ja.
Professor Dr. Eva Asselmann, Too Much heißt dein drittes, dein aktuelles Buch. Ich bin ganz froh, dass wir das hier auch so nervenstark hinbekommen haben. Ich hoffe, mit der Aufnahme hat alles geklappt. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann wisst ihr, es hat geklappt. Wie man dich findet, alle Shownotes, alle Links natürlich, wie immer in den Shownotes unter dieser Folge. Und ich danke dir sehr für unseren Austausch und wünsche dir nur das Allerbeste.
Das wünsche ich dir auch, liebe Kathi. Es war eine ganz tolle Folge.
Danke dir. Und euch, ihr Lieben, sage ich auch Dankeschön. Dankeschön, dass ihr diese Folge angehört habt, dass ihr sie in die Welt schickt und dass ihr diesen Podcast weiterhin teilt. Wie immer, bleibt zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Es gibt immer was zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.